Ich glotz TV, der Fernsehpodcast des Berliner Kurier. Herzlich willkommen zur 20. Episode von Ich glotz TV, dem Fernsehpodcast des Berliner Kurier. Mein Name ist Domescu Möller und mit mir glotzen mein Kollege Florian Thalmann.
Einen wunderschönen guten Tag.
Und unser Chef Michael Heun.
Guten Tag.
Ja, wir können es aber sagen, Flo ist heute nicht ganz so aufmerksam. Der hat mir nämlich in meine Anmoderation reingelabert.
Nein, das würde der nie machen.
Das können Sie jetzt nochmal hören.
Herzlich.
Ach so, oh, Entschuldigung, es geht schon los. So, ach, war doch schön, oder?
Wunderschön. Schnittaufgaben für den Kollegen.
Genau, wir wollen ja nicht, dass Domi sich langweilt.
Ich würde gerne etwas sicherstellen. Und zwar, letzte Woche haben wir eine der wesentlichen Dinge vergessen.
Ist mir aufgefallen.
Wir haben nicht über meinen Hund gesprochen. Und wirklich, das geht so nicht. Es gibt eine feste Zusage, dass hier in jeder Folge irgendeine langweilige Information über meinen Hund verbreitet wird. Und dabei soll es auch bleiben, oder? Ich habe übrigens einen Hund. Ich weiß nicht, hatte ich euch das erzählt? Es
kann sein, du hast es mal beiläufig erwähnt irgendwann.
Ich glaube, es gibt ja auch so Hirnforschung, dass sich Dinge erst nach wirklich zehnmaliger Wiederholung wirklich einpflanzen bei Menschen. Mhm.
Dann erzähl doch mal, was ist denn der heutige Fun-Fact?
Jetzt muss ich mir spontan einen ausdenken. Ne? Das Lustige ist, ich bin ja tatsächlich in der Fernsehforschung. Also ich beobachte ihn wirklich beim abendlichen Fernsehen gucken und kann als neueste Information liefern, den Hund, der Hund ist gerne ja auch mal ein bisschen aufgeregt und aufgedreht. Das ist ja nicht anders als bei Kindern, junge Hunde und so. Und Talkshows beruhigen ihn unfassbar. Das unterscheidet meinen Hund sehr von mir übrigens, der ich mich eher aufrege, wenn ich Talkshows gucke. Währenddem der Hund sonores, dauerhaftes Gequatsche von Menschen offenbar als sehr beruhigend empfindet, weil er sich sagt, da kann keine wichtige Information dabei sein, wenn die nonstop reden.
Dann spiel ihm da mal unseren Podcast vor.
Vielleicht ist das auch eine Masche. Ja, aber das ist eine Fähigkeit, die ich in Bezug auf Talkshows gerne von ihm übernehmen würde. Vielleicht kann ich auch was vom Hund adaptieren und nicht nur er von mir lernen, oder?
Ja, absolut.
Aber dann bitte nicht das mit dem Bellen.
Oder dass du dich beim nächsten Waldausflug von deiner Frau nach Hause tragen lässt.
Oh ja.
Das sind alles Geschichten, ja, wenn man schlimme Pfoten hat, das kann ich dir sagen. Ja. Nein, ich bin gerade ein bisschen stinkig auf den, weil der darf eigentlich nicht hier aus dem Garten raus, das weiß er auch ganz genau. Und das hat er vorhin, aber sich erdreiste trotzdem zu tun, hat sich dann nicht auf der Straße, aber auf dem Bürgersteig mit einem anderen Hund angelegt, der nicht ganz so freundlich war wie er und kam dann wieder zurück, hat überhaupt nicht verstanden, warum er angeschnauzt wird und deshalb kriegt er jetzt gerade nicht so wirklich meine Aufmerksamkeit, weil Strafe muss sein, ne?
Ja, haben wir ja jetzt alle gelernt bei Barbara Salisch.
Ja, das ist richtig. Oh, da bringe ich ihn auch hin, wegen dieses Vergehens. Was habt ihr sonst so gemacht die letzten Tage?
Domi, fang an.
Ich jetzt auch nicht.
Heute ist hier wieder echt Ballett.
Gerade. Heute ist Ballett. Also ich habe wieder angefangen, Sport zu machen. Und dabei gucke ich ja ganz gerne mal Dokus tatsächlich.
Ach was.
Ja. Nee. Vor allem historische Sachen habe ich in letzter Zeit wieder geguckt. Da ist mir im Herbst immer so nach historischen Dokus. Ich weiß nicht warum, weil wir wahrscheinlich in Deutschland sind und deutsche historische Dokus häufig mal im Wald spielen. Und der Herbst für mich so eine Waldjahreszeit ist vielleicht. Da sieht man immer irgendwelche Leute durch den Wald reiten. Also gerade wenn es so historische Dokus um das Jahr 1000 herum sind. Da war viel Wald und irgendwie finde ich das im Herbst sehr heimelig. Ohne, dass ich jetzt irgendwas Spezielles im Auge habe.
Das heißt, du guckst irgendeine Nazi-Doku und findest das dann heimelig?
Nee, also es ist dann schon Hochmittelalter meistens.
Ach so, okay,
so. Also,
ja gut, nee, wollte ich bloß geklärt haben. Ja.
Also so Rittergedöns und sowas, oder
so Kaiserkram. Ich bin jetzt wieder ganz auf dem Stand, was so mit Otto dem Ersten ist.
Krasser
Tipp.
Ist ja gut. Hochinteressant.
Könnte man jetzt schnell googeln, damit man Wissen vortäuschen kann, aber ich mache es einfach nicht.
Nö, das ist konsequent. Soll ich stattdessen mal kurz einwerfen,
apropos Rüstung? Sag mal, was Unterhaltsameres.
Ja, genau. Dass die ersten Kostüme für Masked Singer da sind. Die neue Staffel geht ja am 1. Oktober los und ich kann sie komplett gucken, weil ich weder Theaterkarten habe noch sonst irgendwas. Ich bin an jedem Samstag, wo das läuft, bin ich da.
Vor dem Fernseher.
Ach, ja, es ist wundervoll. Und es gibt ein Walross, einen wunderschönen, irgendwie so robotermäßigen Blechtypen namens No Name und einen Brokkoli.
Und über den Brokkoli freue ich mich besonders.
Gemüse. Ja, endlich kommt Gemüse ins Spiel. Wir hatten ja in Deutschland bisher nur eine Chilischote, in der Jens Riva steckte, der aber sofort bei der ersten Folge dieser Staffel eben rausflog. Das war ein bisschen schade. Und in Amerika ist irgendwie dauernd Essen im Spiel. Also da gab es irgendwie Cupcake schon und ein Eishörnchen und eine Banane hatten die, glaube ich, auch. Also ein Haufen so verrücktes Zeug. Und in Deutschland bisher immer nur so Fantasiewesen und irgendwelche großen Plüschtiere. Und die Fans freuen sich wahnsinnig, habe ich das Gefühl, dass jetzt endlich mal wieder was zu essen im Spiel ist.
Ich freue mich auch absolut riesig, weil Brokkoli, glaube ich, mein Prime-Gemüse ist. Also ich liebe Brokkoli, das ist so von allen.
Ich denke Rosenkohl.
Ich dachte, Rosenkohl ist auch ganz weit vorne, aber das kann man nicht so viel davon essen. Also Brokkoli schafft man schon den ganzen Kopf. Rosenkohl, wenn man sich da nicht den Verdauungstrakt verderben möchte, wenn man da jetzt 700 Gramm von alleine
isst. Das stimmt, ja. Das
aber ich finde trotzdem, also Rosenkohl kann man schon ordentlich viel essen. Man muss es nur unterschiedlich zubereiten und die perfekten Rezepte finden Sie auf www.berliner-kurier.de.
Das stimmt allerdings.
Gerade zum Thema Rosenkohl haben wir da einiges
zu bieten. Ja, da haben wir einiges. Aber kurz zurück zum Thema. Also ihr habt die Kostüme gesehen, ja? Habt ihr so den ersten Moment, wo ihr gesagt habt, dieser Promi ist da drin?
Oh Gott. Also ich habe sie, Klammer auf zum Glück, Klammer zu, auch noch gar nicht gesehen. Von daher kann ich gar keine Assoziationen haben und überlasse alles Domi. Der weiß aber genau, wer drin ist.
Also ich habe alle schon gesehen tatsächlich, aber ich finde oder fand zumindest in den letzten Staffeln, dass jetzt die Erscheinung der Kostüme ja nicht zwingend auf den Promi hingedeutet hat. Deshalb habe ich mir über die Frage überhaupt keine Gedanken gemacht. Aber ja, wenn man so will, Brokkoli ist was Gesundes. Vielleicht sehen wir ja nochmal Karl Lauterbach. Nein, Quatsch, keine Ahnung.
Nee, das ist also ich glaube, Karl Lauterbach oder jemand von den Grünen.
Aber singt der? Ich glaube, das würde er nicht machen.
Ja, und seine Stimme würde man sicherlich erkennen, oder? Also
ja, wahrscheinlich.
Schon beim ersten.
Dieses Leiernde.
Aber ich habe mir darüber, wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, schon intensiv Gedanken gemacht. Und ich war auch schon in der ein oder anderen Facebook-Diskussion unterwegs und habe mich so ein bisschen belesen. Es gibt drei interessante Sachen, eins zu jedem Kostüm. Beim Brokkoli denken die meisten, es ist total naheliegend, dass da ein Fernsehkoch drin sein könnte.
Gut, davon gibt es aber viele, ne? Ja.
Das ist wirklich zu naheliegend, finde ich auch, aber die Theorie wurde schon häufiger genannt, da bin ich wirklich ganz gespannt. Dann, ich habe eine krasse Theorie und zwar zu diesem No-Name, diesem Roboter, der hat ja so ein bisschen die Hintergrundgeschichte von, der wurde von irgendwie einem einsamen Forscher entwickelt, damit der nicht mehr alleine sein muss und in ihm stecken irgendwie die unterschiedlichsten Persönlichkeiten und er geht jetzt auf die Masked Singer Bühne, um herauszufinden, wer er wirklich ist. Und da dachte ich sofort, es könnte irgendjemand sein, der in der Lage ist, so zu parodieren und dann quasi die unterschiedlichsten Facetten und unterschiedliche Personen auf einer Bühne darzustellen. Also mal gucken. Und am geilsten finde ich beim Walross, ne? Also liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie es noch nicht gesehen haben, es ist ein übergroßes, dickes Walross mit so ganz moderner, cooler, fast Rapper-mäßiger Kleidung, also so pinkfarbenem Kleid und so bling-bling und einer Sonnenbrille auf. Also es sieht irgendwie richtig, richtig strange aus. Und ich gucke auf Facebook, was die Leute zum Walross sagen und wirklich die meisten schreiben, sie haben dieses Walross gesehen und dachten sofort an Maite Kelly. Und da dachte ich so, hä? Also, wie zur Hölle? Also, wie kommt man da auf Maite Kelly?
Ja, ich denke sowieso eigentlich selten an Maite Kelly, von daher.
Dann,
aber
jetzt hoffentlich.
Ich gucke mir das Walross jetzt wirklich gerade in diesem Moment halt nochmal an. Und diese Assoziation habe ich jetzt nicht sofort, ehrlich gesagt.
Also meine dann erste Assoziation war Shirin David.
Irgendwie. Ja, wegen des Outfits hätte ich jetzt tatsächlich auch Shirin David tatsächlich gesagt.
Ja.
Aber die ist ja fast ein bisschen zu prominent dafür. Aber obwohl, so richtig, da machen ja auch richtig große Leute mit inzwischen, ne?
Wenn das so richtig riesig ist, ist es bestimmt der kleines, schlankes, zartes, was weiß ich, Helene Fischer oder so. Hm. Mit den irgendwie, obwohl, na, die kriegst du nicht, ne, wahrscheinlich. Aber bestimmt, um den Kontrast zu wahren. Sag mal, steht das Rateteam oder wie auch immer das da heißt, steht das schon fest?
Nee, noch nicht.
Weil
bin ich auch sehr gespannt.
Da hat ja, also der Herr Winterscheid hat ja in Wer stiehlt mir die Show einen gesprochenen Teaser auf Mars Singer gemacht und hat am Schluss einen Halbsatz gesagt, den er fast weggenuschelt hat, wo er gesagt hat, und vielleicht bin ich ja auch dabei. So. Und ich sag nur mal so, wenn der unter einer Maske stecken würde, dann wäre schon dieser Halbsatz tödlich. Und von daher kann ich mir eigentlich nur vorstellen, dass er entweder in der ersten Sendung miträt oder in einer der folgenden. Vielleicht hat er ja auch schon gemacht. Ne?
Oder es war einfach ein sehr gut geplanter Scherz, mit dem er alle verunsichern will.
Auch das können wir nicht ausschließen.
Also sobald er nicht im Rateteam sitzt, werden wir wissen, dass er möglicherweise unter einer Maske steckt.
Ich bin ja auch gespannt, ob sie irgendwann mal so ein Doppelkostüm bringen. Also ich habe jetzt gestaunt, in Amerika war bei der letzten Staffel, glaube ich, so eine Hydra dabei, also so eine dreiköpfiges Fabelwesen, irgendwie eine Mischung aus Schlange und Drachen. Und da steckten wirklich zwei drunter unter den beiden seitlichen Köpfen, und zwar Penn & Teller. Das ist so ein in Amerika ganz bekanntes Zauberer-Duo aus Las Vegas.
Also die amerikanischen Friedrichs, ne? Wie heißen die? Fröhlichs. Ehrlichs.
Ehrlich. Aber nein, das ist das weise ich zurück. Penn & Teller sind großartig. Schaut sie euch auf YouTube an. Aber ob wir irgendwann auch mal sowas haben, also ich meine natürlich die Ehrlich Brothers, da denkt man ja sofort dran, oder auch irgendwie jemand aus der Kelly Family oder so.
Aber
so eine Hydra mit 12 Köpfen.
Wir hatten doch schon das Erdmännchen-Paar, was Lukas Cordalis und seine Frau Daniela Katzenberger waren.
Ja. Das ist richtig.
Stimmt.
Und ich habe gerade mal nachgeschaut, beim amerikanischen Masked Singer gab es schon mal einen Brokkoli, der viel wütender aussah als der deutsche Brokkoli. Mhm. Und in dem steckte übrigens kein Koch, sondern der Sänger Paul Anka.
Mhm. Paul Anka.
Das ist, was ja schon auch ein ordentlicher Name ist.
Auch Legende, ja.
Ja, also der war schon mal der Brokkoli.
Ich habe halt eher gedacht, bei uns sind irgendwie, also diese witzigen Rollen hat man irgendwie immer so im Gefühl, dass die dann auch mit so witzigen Leuten ausgefüllt werden. Also ich würde halt jetzt im Brokkoli eher jemanden vermuten, der so, keine Ahnung, Komiker oder sowas. Mhm. Ne, um so einem Gaudi-Charakter auch so eine Seele zu geben. Naja, wir sind gespannt, aber wir wollten ja nicht die ganze Zeit über Masked Singer reden.
Ach, du aber schon, aber
ich würde natürlich sehr gern die ganze Zeit über Masked Singer reden.
Ich finde, in deinem Vortrag eben ein entscheidendes Detail ist mir aufgefallen. Sagst du zur Eiswaffel Eishörnchen?
Ja, also die Eiswaffel ist für mich, wenn sie leer ist.
Und so, wenn das drin ist, ist das ein Hörnchen?
Eine Eiswaffel. Und wenn sie aber gefüllt ist, dann ist es ein Eishörnchen, ja.
Irgendwie. Warum das denn?
Keine Ahnung. eine gute Frage, über die ich noch nie nachgedacht habe, und ich hatte es auch nicht vor.
Ja. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie geht es Ihnen? Eishörnchen habe ich auch schon. Das fiel mir das gerade auf. Ich stolperte, als du das sagtest, dann habe ich gesagt, ein was? Und dann, dann habe ich darüber nachgedacht, ob vielleicht der Sachse Eishörnchen sagt.
Ja, vielleicht kommt das daher, weil die ja sagen Ice Cream Cone. Und da ist ja sozusagen auch Eis. Nee. Und Cone ist ja dann eher so diese, wie sagt man?
Ne, Cone ist auf jeden Fall nicht das Wort für Waffel, sondern es ist schon
die Form.
Das ist die Beschreibung der Form.
Ne? Ja, genau, richtig, diese Kegel oder so. Ja,
Kegel, genau. Kegel.
Eiskegel. Schön.
Ja, dann sagen wir jetzt auch Eiskegel.
Genau. Sagst du auch Eistüte? Sagen auch
Eistüte, ja.
Tüte? Ja,
Eistüte.
Ja, in der Tüte.
Mhm. Aber wir weichen ab.
Ja, entschuldige bitte. habt ihr eigentlich auch 8 Stunden lang die Beerdigung gesehen? Also ich finde ja schon allein schon mal toll, wenn es endlich mal wieder so ist, dass man durch alle großen Fernsehsender zappt und überall kommt das Gleiche. Nur die wahnsinnig Expertise besitzenden Experten sind unterschiedliche. Das Problem diesmal war auch noch, dass die Hälfte der Experten und Expertinnen in dem Fall auch noch schrecklich erkältet war. So dass auf mindestens 2 Sendern also mehr geröchelt als gesprochen wurde. Mhm. gedacht habe, das ist auch irgendwie unangenehm im Zusammenhang mit der Beerdigung, wenn der Sprecher den Eindruck macht, der legt sich gleich daneben. Also ich gebe zu, ich übertreibe leicht. Aber ich habe tatsächlich, fand das schwierig, diesen erkälteten Menschen zuzuhören. Ich habe es den ganzen Tag, also ich habe gearbeitet, aber habe neben meinem Arbeitsplatz es den ganzen Tag laufen gehabt, weil, ja, ist ja schon berufsbedingt, lässt sich das dann ja vielleicht manchmal nicht verhindern. Und es hat ja schon eine riesige Theatralik, aber ich sag mal so vom Inszenieren her, also man hätte, also ich weiß nicht, 3 Stunden hätten vielleicht auch getan.
Ja, absolut. Also wirklich absolut, vor allem halt, dass es wirklich so viele Sender waren, hat mich halt richtig genervt. Also ich habe halt in alles mal reingeguckt, was ich so, ich glaube, ich habe bei ZDF reingeschaut, bei ARD, RTL, Sat.1, Phoenix und Welt habe ich geguckt. Ich glaube, das waren auch alle. Ja. Ne? Mhm. Oder NTV hätte es noch gegeben, aber ich glaube, da habe ich vergessen reinzuschauen. Und das, ich fand's, also sowohl die Inszenierung vor Ort als auch, und ich, also da darf man, glaube ich, auch die Öffentlich-Rechtlichen durchaus mal kritisieren, dass da ARD, ZDF und Phoenix jeweils mit einzelnen Leuten vor Ort und im Studio waren, dass die da halt nicht irgendeine Form von Jobsharing gemacht haben. Fand ich da schon ein bisschen lächerlich, was sie da für Ressourcen alle miteinander dafür aufgebracht haben, jeweils 9 Stunden von dieser Beerdigung zu berichten, fand ich komplett übertrieben.
Ja, also ich stand da auch ein bisschen vor einem Rätsel. Es ist sicher, also ich habe jetzt auch noch nicht geguckt, mich würde auch interessieren, wenn denn eigentlich so die Einschaltquoten für sowas sind, aber wahrscheinlich erstaunlich hoch, also es interessiert dann wahrscheinlich ja schon sehr. Aber es ist halt, ich glaube, es ist halt fast zwangsläufig, wenn du 8-9 Stunden überträgst und 8-9 Stunden eine Handvoll Menschen irgendwas erzählen müssen, dass sie irgendwann anfangen, Blödsinn zu erzählen. Also ja, es ist tatsächlich so. Und mir fiel dann auf, weil dann interessierte ja allgemein und auch in unserer Online-Berichterstattung dann die Frage, es liegt da so ein Umschlag auf dem Sarg, von wem ist der, was ist das eigentlich und so. Und da haben sich dann uns inklusive, sage ich ja, dann Online-Medien der ganzen Welt dann schon damit beschäftigt, mit dieser Fragestellung, 1,5 Stunden später die ersten Menschen in einem im Fernsehen auch mal drauf gekommen sind, dass man das zur Kenntnis nehmen könnte. Und wenn es dann auch noch, Entschuldigung, so lahmarschig ist, dann ist es schon ein bisschen, ja, naja.
Ich finde, es ist ja auch was anderes, als wenn du halt als Online-Medium einen Newsblog hast, wo ja nicht quasi Dauerbeschallung ist, sondern den die Leute anwählen können, als wenn du halt wirklich 9 Stunden am Stück sendest und davon 6,5 einfach nicht viel beizutragen hast. So. Mhm. Das fand ich dann schon echt dolle. Also klar, die Frage ist halt auch, was davon ist so wichtig, dass du das dann als live machst? Schaltest du vielleicht einmal zwischendurch oder machst ansonsten einen Beitrag? Aber ich fand's halt echt richtig verstörend, dass da halt, es ist so, nicht, dass man jetzt irgendwie sagen könnte, oh nein, kacke, jetzt habe ich die wichtige Folge von Auf Streife bei Sat.1 am Nachmittag
verpasst. Das ist der Punkt, ne?
Aber ja, es ist irgendwie
Klinik am Südring.
Klinik. aber irgendwie fand ich es halt auch einfach krass, dass es dann den ganzen Tag nichts anderes gab. Nicht, dass ich das andere vermisst hätte, aber ja.
Ich habe es nicht gesehen, muss ich mal kurz einwerfen an dieser Stelle, und das ist fast skandalös. Ich war am Montag war das ja verabredet und mit einer Freundin / Kollegin auf Schatzsuche in Brandenburg, was auch sehr schön war. Aber ich habe davor die Tage, immer wenn irgendwas kam, quasi die Queen auf ihrer Reise durch Großbritannien begleitet. Weil ja so diese BBC und dergleichen haben das ja auch alles live gestreamt, diese Gottesdienste und wie sie da hin und her gebracht wurde, der Sarg, und wie dann Charles und Camilla immer hinterhergingen und so weiter und so fort. Also ich bin da auch wirklich neugierig und habe das auch mit Interesse geguckt, weil ich weiß nicht, wie es euch ging, aber als die Nachricht kam, die Queen ist tot, mich hat es irgendwie wirklich getroffen. Also ich auf eine Art und Weise irgendwie, ich weiß nicht, fand das ein Stück weit, ja, seltsam. Es ist halt so eine große Konstante irgendwie der Weltgeschichte sozusagen weg für mich. Und deswegen, ich werde was ganz Verrücktes machen. Und wenn ich das nächste Mal frei habe und wirklich Zeit habe, werde ich mir, glaube ich, wirklich diesen 9-Stunden-Stream noch nachträglich reinziehen. Ich habe auch gesehen, dass es das auf YouTube gibt und werde mir das bestimmt noch angucken.
Du kannst das auch ganz hart machen und dir alle 9 Stunden Streams, erst ARD, dann ZDF,
ja,
dann
RTL. Parallel auf 5 Monitoren so.
Nee, und dann mal ein bisschen die Unterschiede rausarbeiten.
Genau. Nee, wenn, dann gucke ich bestimmt auch BBC oder sowas. Weil die fand ich dann teilweise echt auch, klar, ich meine, näher dran ist ja in dem Fall logisch, aber auch von den Experten, die sie da hatten, wie die eben das Königshaus einschätzen und so, da fand ich die Berichte darüber doch noch ein bisschen interessanter als bei unseren deutschen vermeintlichen Adelsexperten, die wir da so haben. Ne?
Ja, also mir ging nur eins in der Berichterstattung über das ganze Event. richtig schwerstens, ja, wie willst du es sonst nennen, schwerstens auf die Nerven, und das betraf dann in dem Fall tatsächlich nicht das Fernsehen, jedenfalls nicht das deutsche Fernsehen. Ich weiß gar nicht, ob das britische Fernsehen, nee, BBC vermutlich auch nicht so skrupellos ist, aber da es sind ja wieder reihenweise auch von den britischen Boulevards Lippenleser im Einsatz gewesen. Und ich finde halt immer, und ich als erwachsenes Familienmitglied der royalen Familie bewusst dafür entscheidet, den Job zu machen, muss man damit wahrscheinlich leben. Dann ist das eben so. Aber wenn ich dann irgendwie große Geschichten darüber lese, mit großen Schlagzeilen darüber, was Charlotte zu ihrem Bruder George gesagt hat in der Kirche, dann ist mir scheißegal, ob das eine königliche Familie ist, dann finde ich es zum Kotzen. Das sage ich ganz ehrlich, wenn man von 7-jährigen Mädchen, die auf einer Beerdigung steht, muss man nicht Lippen lesen und der Menschheit mitteilen, dass sie da ihm gesagt hat. Die hat übrigens irgendwie gesagt, dass er jetzt den Kopf senken muss, dass das jetzt gerade so ist. Das war es dann auch schon. Aber man muss nicht Lippen lesen bei einem 7-jährigen Mädchen, was übrigens irgendwie ein paar Minuten später dann da in Tränen ausgebrochen ist und so. Das sind ja auch irgendwie dann doch ein bisschen Menschen. Und als 7-Jährige hat sie noch keine bewusste Entscheidung dafür getroffen, Teil dieser Show zu sein. Und dass es auch anders geht, sind wir bei Harry und Meghan, die sich da jetzt auch von separieren. Und von daher, das, sowas finde ich widerlich, sowas machen wir auch nicht, nur um es auch mal laut zu sagen. Oder ganz speziell dann nicht, wenn es um Kinder geht. Und da finde ich, die kann man auch mal in Ruhe lassen. Fand Diana auch.
Die Diana.
Der ehrfürchtige Schweigen. Aber das wollte ich mal irgendwie loswerden. Die Geschichte habe ich gerade vorhin irgendwie noch wieder gesehen. Und ja, ich sag mal so, eine große deutsche Boulevardzeitung hat es selbstverständlich sofort übernommen und findet das auch ganz toll. Liebe Kollegen, mir kommt da das Brechen. So, schöne Grüße.
Aber apropos Brechen.
Ja, ja, so.
Nein, ich würde jetzt total gerne eine schöne Überleitung machen, aber wir haben heute gar keine Reihenfolge festgelegt, wer wann dran ist.
Das stimmt natürlich.
Ja, das stimmt.
Dann fangen wir an. Machen wir das auch jetzt spontan.
Dann sage ich jetzt mal, apropos Brechen. Domi, was hast du uns denn heute mitgebracht?
Oh, so, jetzt ich bin habe
gespannt, was wie er die Kurve kriegt. Ja.
Es geht im weitesten Sinne um so eine Art Medikament, von dem man bestimmt nicht brechen muss. Denn ich möchte mit euch über den TV-Sender ZDF Neo reden, den ich in letzter Zeit so ein bisschen für mich lieben gelernt habe. Und als besten TV-Spartensender Deutschlands betiteln würde. Flo, du willst irgendwas sagen?
Ich will nur kurz einhaken. Da muss ich jetzt tatsächlich zum ersten Mal in der Geschichte dieses Podcasts meine Überleitung zurücknehmen, weil ich liebe ZDF Neo. Also sorry, ZDF Neo, alles cool. Ich liebe euch.
Ich liebe ZDF Neo auch, weil ich habe mich da jetzt einfach mal ein bisschen beziehungsweise durch die ZDF Mediathek. Und dann habe ich was über die Formate gegoogelt und gesehen, dass viele der Formate, die ich in der Mediathek schaue, im Programm bei ZDF Neo zu finden sind, und zwar sehr regelmäßig. Und man darf auch nicht vergessen, dass Böhmi ja auch von Neo kommt, ne? Also das Neo-Magazin Royal eben. Mhm. Ja, und einfach auch, also auch Historien-Dokus, mehrere historische Sachen, und weswegen ich mit euch drüber reden möchte, die wunderbare Show My Think X mit Mai Tien-Yen Kim. Das ist überragend, also weil die hat gerade eine neue Folge gemacht, in der sie die Homöopathie richtig an der Nase herumführt. Also sie hat halt, in der hat sie, ohne zu spoilern, einen Eistee entworfen, den Homöopathie, den sie nicht mit Zucker, sondern mit Globuli-Kügelchen gesüßt hat. Und dann hat sie halt verschiedene Anfragen an Gesundheitsämter, auch ans Gesundheitsministerium von Karl Lauterbach gestellt, ob sie denn so einen Eistee herstellen dürft, ob das denn okay wäre. Und die haben gesagt, ja, natürlich ist das okay. Das ist auch gesund, nicht bedenklich und so. Und dann gibt es noch ein paar andere Behörden, die ein paar andere Aussagen gemacht haben. Unter anderem die Aussage, dass man sowas mit in der Apotheke gekauften Globuli nicht dürfte. Aber also sie haben die Anfrage zweigeteilt. Einmal mit in der Apotheke gekauften Globuli und einmal mit Globuli. Und dann haben sie den Herstellungsprozess beschrieben. Und das dürfte man aber. Also weil das ja wirklich dann nur Zucker mit so potenziertem Wasser ist. Und sie haben also wirklich gut aufgearbeitet. Dauert, glaube ich, eine halbe Stunde. Würde ich euch raten, anzuschauen. Und dann bin ich da auch noch ein paar anderen Folgen von ihr hängen geblieben. Es ist auch wirklich gut. Und dann habe ich mir wirklich noch mal so angeschaut, was ist sonst noch so bei
Sag noch mal eben, wie das Format heißt.
MyThinkX.
Alles klar.
Ich muss dazu auch noch mal kurz einwerfen, ich kenne diese Sendung auch. Ich habe die ersten Folgen davon gesehen, als es, glaube ich, neu war und fand das schon einfach großartig, weil es ja auch so diesen, es hat ja so dieses leichte, irgendwie so Stand-up-Comedy-mäßige auch so ein bisschen, ne? Wie sie die Inhalte rüberbringt, ist mega gut. Und ich muss sagen, dass ich heute Morgen, als ich aufgewacht bin, liege ich halt immer noch so ein bisschen im Bett morgens irgendwie eine halbe Stunde und daddel so ein bisschen auf meinem Handy rum und habe dann auf YouTube eingespielt bekommen, diese Folge, ne? Mit Homöopathie. Und habe die angefangen zu gucken, habe dann gesehen, irgendwie nach 2 Minuten, dass es eine halbe Stunde geht und dachte, nee, die hebe ich mir lieber für heute Abend auf und ziehe mir das rein. Aber das, was du jetzt gerade erklärt hast, erklärt für mich schon mal einiges, weil ich war am Anfang so, ist mir der Kopf explodiert, weil ich dachte, warum kommt da so ein schräger Werbespot vorher für irgendeinen Eistee? Und ich dachte, was ist denn das jetzt für ein Scheiß? Seit wann machten die sowas? Warum kommt hier Werbung so? Aber jetzt bin ich umso gespannter.
Nee, sag mal, wollen wir nicht jetzt noch schnell irgendwas zum Thema Impfen sagen? Weil wenn wir Impfen und Globuli haben, dann kriegen wir garantiert Reaktionen. Also das sind ja eigentlich die besten Voraussetzungen oder sowas. Impfen ist super.
Impfen ist cool.
So.
Impft euch.
So, und schreibt uns gern.
Genau.
Entschuldigung, kann ich
alles
anders.
Alles gut.
Globulis sind Zuckerkügelchen.
Globulis sind super. Nur
Homöopathie wirkt nicht über den Placebo-Effekt hinaus. So ging das doch bei Böhmi damals, oder?
Stimmt, der hat auch mal was zu dem Thema gemacht. Ja. Der hat, das war auch gut, ja. Jedenfalls laufen halt auf ZDF Neo halt auch Studio Schmidt zum Beispiel. Ist es nicht mein absolutes Lieblingsformat, aber trotzdem ist eine gute Sache. Game 2, kennt ihr das? Das ist von den Rocket Beans, und da testen sie halt immer Spiele. Ich glaube, es hieß früher Game One, als es noch woanders lief, bei Giga, glaube ich, oder bei MTV. Da testen sie halt Computerspiele und ansonsten laufen da Krimis, aber jetzt halt nicht hier die deutschen Soko-Zeug, sondern da läuft dann eben norwegische Sachen. Und es ist irgendwie ein Programm, wo glaube ich, der eigentlich überhaupt kein lineares Fernsehen guckt, wo ich, glaube ich, einfach hängen bleiben würde, wenn ich auf ZDF Neo, wenn das nicht zufällig irgendwie auf Platz 340 wäre, auf meiner Fernbedienung, dann würde ich da, glaube ich, tatsächlich hängen bleiben.
Ja. Änder das. Aber nicht die 7 ändern. Weißt du ja. Ich habe zugegebenermaßen, und von daher ist es wirklich ein sehr, sehr guter Hinweis, den ich nachher beherzigen werde, nämlich ZDF Neo bei mir auch wieder weiter vorne zu platzieren auf der Fernbedienung, weil ich habe wirklich seit den Böhmermann-Zeiten den Sender wieder komplett aus den Augen verloren, was vermutlich ein Fehler ist, weil das war damals, gab es ja auch schon andere schöne Sachen da und von daher, ja, kenne ich alles nicht und werde ich auf jeden Fall mal reingucken. Böhmermann fällt mir nur gerade ein, nur als Einschub, ich weiß gar nicht, habe ich das diese Woche gesehen oder letzte, war ja bei Inas Nacht, habt ihr das gesehen?
Nee.
Ansonsten kann ich nur sagen, müsst ihr gucken. Also wirklich, herrlich, als Gast geht damit los, dass er sagt, dass er spätestens nach 2 Bier besoffen ist und eben 3 trinkt oder so. Und ja, das ist ja immer wieder lustig. Von Inas Nacht sagt man ja, dass die 6 Stunden aufnehmen und 1 Stunde senden. Ja, also die Leute einfach durch Alkohol und Penetranz so lange malträtieren, bis sie lustig sind. War vielleicht gar nicht nötig bei ihm, aber sehr, sehr, sehr schöner Auftritt, macht wirklich Spaß. Mit Carlo von Tiedemann als zweiter Gast, auch ein herrlicher Kontrast, wunderbar.
Hey.
Ja.
Habe ich lange nicht geschaut, muss ich mal wieder reinschauen. Aber ich glaube, dass Böhmermann tatsächlich schnell betrunken wird, weil zumindest in seiner Kochshow sagt er, dass er eigentlich so gut wie kein Alkohol trinkt. Mhm. Da bin ich schon gespannt, was da 3 Bier für eine Wirkung auf ihn haben.
Aber die Kochshow läuft doch auch auf Neo, oder?
Stimmt, die läuft auch auf Neo. Böhmi brutzelt. Böhmi
brutzelt, ja.
Stimmt, und da habe ich auch reingeguckt. Aber na, ist ja irgendwie Mediathek, machst du eben ZDF-Mediathek auf, dann guckst du ja manchmal gar nicht so genau, auf welchem der Sender das versendet wird.
Genau, ich wollte nur bei irgendeinem Format, wollte ich halt googeln, Also ich wollte irgendeine andere Information zu dem Format googeln, habe da halt ZDF gesehen, dass das nur bei ZDF Neo kommt, habe mich halt gefragt, warum es nicht im Hauptprogramm läuft und bin da irgendwie dann ins Programm gerutscht. Und das ist echt sehr, sehr vielseitig und auch so Klassiker, die ja bei uns auf der Seite auch ganz gut funktionieren, die unsere Leser ja auch interessieren, wie Bares für Rares, kommt dann da trotzdem auch, es ist dann auch mit in die Mischung reingemischt. Also es ist irgendwie ein sehr bunt gemischtes Programm, wo man aber insgesamt einfach ganz gut dranbleiben kann. Von daher für mich dickes Lob für ZDF Neo.
Mhm. Definitiv. Ich habe auch gestern, glaube ich, war das erst die neueste Folge von Bömi Brutzit gesehen mit Lady Betray.
Die habe ich auch schon gesehen. Ja. Ist auch sehr, sehr, sehr unterhaltsam tatsächlich.
Und Böf Stroganow ist richtig geil. Also dachte ich mir dann auch, muss ich mal wieder machen.
Apropos wieder machen, also das können wir auch rausschneiden, aber ich habe am Wochenende ja ein Rezept aus dem Kurier gemacht, eins von Dom tatsächlich. Oh, ja, stand dein Name drüber. Wie heißt dieser griechische Nudelauflauf? Pastizio?
Oder so? Oh ja, Pastizio, also, ja.
Ja, habe ich gemacht. War lecker. Erstaunlich lecker.
Habe ich auch schon mal gemacht.
Beim Kochen immer gesagt, und wenn das scheiße schmeckt, dann weiß ich, wem ich das aufhalse. Ja.
Da können wir nochmal darauf hinweisen, bei allen Rosenkohlgerichten, die Sie auf berliner-kurier.de finden, wird Ihnen das nicht passieren. Die sind wohl kuratiert und sehr schmackhaft.
Alle Probe gekocht. Gilt auch für den Pastizio. Sehr lecker, kann man machen.
Sehr gut. Vielleicht hängen wir das einfach mal in die Shownotes, oder?
Dann das machen wir. Also die Rezepteseite einfach, ne? Die Rezepteseite kommt in die Shownotes.
Jawohl.
Genau. Flo, was hast du mitgebracht?
Oh, wir sind heute irgendwie schlecht in Überleitung. Ich merke das schon. Das ist furchtbar. Man weiß gar nicht, wo man darauf hin moderiert. Aber ja, ich habe auch was mitgebracht. Und zwar bitte einen großen Trommelwirbel für mich. Badadadadam. Ich habe eine Doku geguckt.
Na, herzlichen Glückwunsch.
Toll, oder? Wir haben beim letzten Mal oder bei den letzten beiden Folgen so viel über Dokus geredet und gestern hatte ich dann irgendwie noch frei und es war so ein Gammeltag und dann habe ich mich aufs Sofa gesetzt, habe geguckt, was ich so auf meiner Netflix-Wunschliste abgespeichert habe und habe da etwas gefunden, was ich mir dann wirklich reingezogen habe und was ich euch wärmstens empfehlen möchte. Allerdings würde ich fast behaupten wollen, dass ihr das bestimmt sowieso schon gesehen habt, wie ich euch und eure Doku-Leidenschaft kenne. Und zwar Shiny Flakes.
Habe ich nicht gesehen, aber kommt mir irgendwie bekannt vor.
Die Dokumentation über den jungen quasi Drogenbaron aus Leipzig, der im Kinderzimmer Wohnung einen Drogen-Online-Shop im offenen Internet gebaut hat.
Da gibt es die Doku und es gibt auch eine Fiction-Serie dazu, ne?
Genau, oder? How to Sell Drugs Online Fast.
Ja, genau, so heißt
das. Das ruht ja quasi locker darauf. Aber Shiny Flakes, The Teenage Drug Lord oder so ist, glaube ich, der Untertitel, erzählt den Fall nach, auch mit dem echten Menschen. Mhm. Ne? Mhm. So. Ist ganz, ganz spannend. Also ich habe es nur gerade noch mal so bei Wikipedia quer drüber gelesen, weil ich habe das gesehen und fand das einfach auch so bildgewaltig und von der Idee her, wie es einfach umgesetzt und wie es aufgebaut ist. Also um so einen Aspekt zu nennen, das Faszinierende an der Geschichte ist ja, dass dieser Mensch, um den es da geht, ist ja quasi wirklich geschafft hat, aus seinem Kinderzimmer raus diesen riesengroßen Drogen-Online-Shop aufzubauen. Und sie haben dann also in einer alten Lagerhalle, ich glaube in Leverkusen, dieses Kinderzimmer in seinen Originalgrundrissen nachgebaut, sodass sie also mit ihm in dem Film auch so Szenen nachstellen konnten, am quasi Originalschauplatz in Anführungszeichen, und dann auch so nachstellen konnten, wie dann am Ende die Polizei kommt und diese Wohnung stürmt, und so haben die quasi so als Containerversion diesen Grundriss des Kinderzimmers nachgebaut und alles so eingerichtet, wie es damals war. Das fand ich ganz schön. Und ich habe mir diesen Film angeguckt und war wirklich, wirklich begeistert davon und dachte, warum. Irgendwie kam mir das auch so bekannt vor, so dieser optische Stil und wie das gemacht war und alles so ganz, ganz prägnant und einfach wunderschön, um das mal so runterzubrechen. Und heute lese ich auf Wikipedia, dass dieser Film gemacht wurde von der Bild-Tonfabrik. Also auch die Firma, die das ZDF-Magazin und Neo-Magazin Royal gemacht hat. Nicht? Mhm. Das empfehle ich euch sehr.
Ich habe jetzt gerade mal diesen Shiny Flakes gegoogelt. Ich finde, der sieht voll aus wie dieser YouTuber Marvin Wildhage, über den hast du doch mal eine Geschichte gemacht, Flo, der sich den Doktortitel in den Ausweis hat schreiben lassen mit 24. Ja. Sieht eins zu eins aus wie die gleiche Person.
Ja, wer weiß.
Ein kleiner Unterschied ist es, glaube ich, schon.
Vielleicht ist er nicht nur Doktor und härter Spieler, sondern jetzt auch Shiny Flakes.
Nein,
ist er nicht.
Das glaube ich nicht. Ja, nee, aber ich empfehle euch das sehr. Das ist wirklich ein ganz, ganz toller Film, beziehungsweise Micha, du kennst ihn ja dann schon, aber Domi, guck dir das unbedingt an und liebe Hörerinnen und Hörer, Sie auch. Los. Schauen Sie sich das an. So, und ich dachte mir, wenn ich jetzt schon mal so was Spannendes geguckt habe und dann gehen mir ja trotzdem immer so leicht die Ideen aus, erzähle ich mal von dem Problem, was mich aktuell am meisten bedrückt. Ich habe ab nächsten Wochenende Urlaub.
Ja, das finden wir auch schlimm, ein Problem. Das könnten wir dir aber abnehmen.
Ich hab sogar schon ab wenn die Hörerinnen und Hörer diesen Podcast hören, bin ich schon im Urlaub sogar. Aber
das erzähl du erstmal. Das ist sehr schlimm, aber bei dir ist es ja nur eine Woche, ne?
Ja, das stimmt.
Das können wir ja immer noch verkraften, wenn wir mal eine Woche von der Arbeit weg sind. Das finde ich ist, können wir mit unserer Psyche vereinbaren. Aber ich bin ja fast 3 Wochen weg. Und da wird es dann schon echt schwierig. Und deswegen dachte ich mir, also zum einen für mich, aber zum einen für unsere Hörerinnen und Hörer, weil wir ja heute gleichzeitig Staffelfinale feiern, habt ihr doch bestimmt noch ein paar gute Tipps für Dinge, die ich mir unbedingt angucken muss.
Also da du ja viele Dinge, von denen Micha und ich grundsätzlich sehr überzeugt sind, noch nie gesehen hast, könnten wir jetzt aufzählen. Harry Potter, Herr der Ringe,
Harry Star Potter habe ich gesehen. So, damit geht's ja mal los.
Harry Potter hat er gesehen, stimmt.
Hätte ich auch machen können, das neue Quiz hört ihr mir eigentlich zu. Ja?
Letzte Sache. Ich weiß nicht. Also Herr der Ringe, Star Wars.
Ja.
Und da fängt jetzt natürlich auch die neue Staffel Endor an. Das ist eine Serie, die die Vorgeschichte zu Rogue One bildet. Und Rogue One ist ja die Vorgeschichte von Episode 4. Und wenn du mir jetzt nicht mehr folgen kannst, dann ist das völlig okay. Dann musst du halt aber aufholen und das alles mal schauen.
Super Idee.
Ich glaube, in Star Wars kriegen wir ihn nicht rein. Weil ich glaube, das ist auch irgendwie kein Floh hier. Ich glaube, ich hätte mehr Hoffnung bei Herr der Ringe, ehrlich gesagt. Aber ich kann mich täuschen.
Ihr habt aber verstanden, dass ich nur 3 Wochen Urlaub habe, ne?
Ja, wieso? 3 Wochen? Jetzt können wir das in Stunden umrechnen und meinetwegen schläfst du 4 Stunden pro Nacht. Ja,
also für Herr der Ringe reicht Problem. Es.
Locker.
Bin ja jetzt schon gespannt, was mein Chef sagt, wenn ich aus dem Urlaub wiederkomme mit solchen Augen dran. Es ist einfach null erholt. Ich habe nur 4 Stunden die Nacht geschlafen, weil ich musste Herr der Ringe und Star Wars gucken.
Ja, das verstehe ich dann. Schicken wir dich erstmal ins Bett. Also ich habe jetzt ganz andere, dass da, wie gesagt, da habe ich ein bisschen die Hoffnung verloren, dass er da noch irgendwie zum Jünger wird. Ich empfehle dir allerdings auch, das ist ein Klassiker, guck dir doch mal irgendwas von Aaron Sorkin an, der beste Autor, den es gibt. Wie gesagt, ich kann zum 100. Mal, The West Wing ist für mich das beste Stück Fernsehen, was es gibt, von daher, wenn ich schon was empfehlen soll, aber auch The Social Network, wo er das Drehbuch geschrieben hat und dafür sogar einen Oscar gekriegt hat.
Das ist der Film mit Jesse Eisenberg, glaube ich, ne?
Ja. Oh Gott, ich glaube ja, ne? Das ist, die Rollen habe ich immer nicht drauf.
Den habe ich, glaube ich, sogar auf meiner Netflix-Wunschliste oder auf meiner Amazon-Wunschliste, aber habe ihn bisher noch nicht geguckt.
Ja, dann habe ich für die leichte Muse, ich guck mal eben was weg. Ich glaube, ich auch vor 100 Jahren schon mal erwähnt. Auf Join, Frau Jordan stellt gleich. Ich finde, es ist also nach Stromberg die zweitschönste so Büroserie, die ich so kenne. Also Frau Katrin Bauerfeind als Gleichstellungsbeauftragte in einem Provinzrathaus mit den üblichen Irrungen und Wirrungen, die es da gibt, mit einer fiesen Bürgermeisterin, die ihre Chefin ist. Das heißt, nee, erst ist ein anderer Bürgermeister. Auf jeden Fall, ich finde es super unterhaltsam. Im Fernsehen hat's, im linearen Fernsehen hat es nicht so funktioniert, aber ich kann es empfehlen. Und ansonsten habe ich ja noch einen Tipp für dich, was ich nämlich letztens mal gemacht habe. Einfach bei YouTube einfach mal ein paar alte Shows an. Also ich finde das super. So, weiß ich nicht, 70er, 80er Jahre. Was man ganz schnell feststellt, ist, und das macht es tatsächlich auch ein bisschen anstrengend. Also ich konnte da nicht ohne regelmäßiges Vorspulen, weil dass das Fernsehtempo sich komplett verändert hat, dass man das also auch nicht mehr, auch Wetten, dass. Ich habe mir irgendwann jetzt mal die erste Wetten, dass angeguckt. Und das würde heute nicht annähernd mehr so gehen. Also einfach so vom Tempo. Und es war auch, letztlich war es auch komplett chaotisch. Aber mir hat es tierisch Spaß gemacht, mir das anzugucken. Und daraufhin habe ich dann noch ein paar andere Sachen gesehen. Also nicht immer komplett. Aber es gibt ja auch so ein paar Klassiker, die einem dann empfohlen werden. Also Dietmar Schönherrs Wünsch dir was, wo dann mal was richtig schief gegangen ist. Der goldene Schuss. Und es gab da schon tolle Shows. Ja, es gab ja, das war mit, am Schluss hat man mit Lou van Burg, mit der Armbrust, die man, ich glaube, per Telefon gesteuert hat, irgendwo draufgeschossen und darüber ging es dann von ab, ob man den Gewinn, der natürlich astronomisch hoch war, weiß ich nicht, wie viel, aber ob man den kriegte oder nicht. Also das, darin gipfelte diese Show. So. Das, also ich fand es sehr lustig, in solche Sachen mal reinzugucken. Kann man machen, kann man gut mal einen Nachmittag mit verbringen. Muss man eben, wie gesagt, nicht überall 2 Stunden lang reingucken.
Ist notiert.
Ja, dann.
Domi,
der was goldene ist Schuss. Entschuldigung, ich habe gerade der goldene Schuss gegoogelt. Ich bin total fasziniert, dass es eine Show gibt, die so heißt.
Ja, damals war die andere Interpretation des goldenen Schuss irgendwie noch nicht, verstehst du, ja. Die war noch nicht im gesellschaftlichen Bewusstsein.
Das sehe ich auch gerade, Erstausstrahlung 64, das erklärt ja natürlich alles, es ist trotzdem für Nachgeborene.
Ja, ist das richtig.
Ist das ein bisschen verstörend.
Ja, die war auch für mich zu früh, also auch die, ich habe die nie gesehen, aber eben dann jetzt nochmal reingeguckt. Ich hatte davon gehört und dann nochmal reingeguckt. Und es ist schon spannend, es ist lustig, wie die das damals so gemacht haben.
Krass, moderiert von Lou van Burg, nicht, dass ich ihn Lou kenne, aber ist das auch ein Holländer, der deutsches Fernsehen macht?
Oh, ist der Holländer oder Belgier? Oh Gott, das müssten wir uns auch mal googeln, aber ja, damit ging das schon los.
Er ist Niederländer aus Den Haag, das habe ich natürlich gerade nochmal schnell nachgeschaut. Oh, schieße.
Ja. Mir fällt übrigens gerade ein, dass ich Frau Jordanstedt gleich schon angefangen habe. Hatte mir die ersten beiden Folgen angeguckt und ich konnte damit irgendwie nichts anfangen. Genauso wenig wie mit Check, Check.
Mhm. Check, Check fand ich tatsächlich auch nicht so gut. Ja.
Fand ich irgendwie auch so ein bisschen.
Also ich habe Check, Check habe ich auch komplett gesehen. Da gibt's halt eben irgendwie 2 Charaktere, die ich so völlig unabhängig von Klaas Häufer Umlauf, die ich so amüsant finde, dass ich das mit Freude weitergeguckt habe, wenn es auch irgendwie von der Story her ein bisschen flach ist. Und irgendwann habe ich dann allein schon deshalb noch ein paar Folgen geguckt, als ich erfahren habe, was ich ja überhaupt nicht wusste, dass seine Flughafenchefin im wahren Leben seine Frau ist. Da wollte ich dann ja doch noch mal gucken, wie die miteinander schauspielen.
Ach, ja. Das ist seine Frau?
Ja, siehste, genau das habe ich auch gedacht. Und daraufhin habe ich gedacht, ich gucke gleich noch mal ein paar Folgen.
Das ist ja ein Ding.
So. Ja, so ist das.
Wie gesagt, wenn du auf ein bisschen Comedy-Krimi stehst, habe ich, glaube ich, auch schon mal, ich weiß jetzt nicht, ob im Podcast oder einfach nur so im Gespräch.
Komm, Only nicht Murders mit den Rosenheim-Cops oder sowas.
Nein. Oh, Rosenheim-Cops, ganz ehrlich, hat schon irgendwas, ehrlich gesagt. Rosenheim-Cops haben schon irgendwas. Also, wenn das jetzt auf ZDF Neo käme und ich da nur den ganzen Tag schauen würde, würde ich das bestimmt nicht wegschalten. Josef Hannes Schläger, Gott hab ihn selig, der ist ja leider vor 2,5 Jahren von uns gegangen, hat diesen Polizisten dort wirklich sehr schön gespielt und die spielen ja auch so ein bisschen mit diesem bayerischen Filz, den du in bayerischen Behörden ja nun mal immer hast. Es ist so wunderbar. Also kann man ganz gut gucken, aber ich wollte eigentlich auf Only Murders in the Building hinaus, was du auf Disney Plus schauen kannst.
Das hattest du schon mal erwähnt.
Hab ich schon mal gesagt, ne, mit Steve Martin, John Hoffman und Selena Gomez. Aha. Es ist wirklich, wirklich lustig. Es ist lustig und spannend. Das Krasse ist, es baut Spannung auf, obwohl es eigentlich eine lustige Serie ist. Es ist wirklich gut gemacht, kann ich nur empfehlen. Schau rein, wenn du Zeit hast.
Das war, glaube ich, die Serie, die zu deiner Covid-19-Genesung beigetragen
genau,
hat.
Genau, stimmt, da habe ich schon mal drüber geredet. Genau.
Ja, richtig.
Das war, im Moment gucke ich die 2. Staffel. Während meiner Genesung habe ich die 1. geschaut. Jetzt ist auch schon die 2. Staffel draußen. Die schaue ich gerade. Die ist auch wieder sehr spannend. Mhm. Haben sie gut gemacht. Am Ende der 1. Staffel war ja eh ohnehin schon der Cliffhanger für die 2. und passt alles gut zusammen.
Hört sich gut an. Sehr schön, na, da habe ich doch ein paar Sachen. Ich kann euch an dieser Stelle übrigens auch noch mal sagen, dass wir uns heute Abend, wir sind ja oft ein bisschen langsam, weil wir noch andere Dinge vorhaben und so weiter, aber wir schauen heute Abend die 6. Folge von Cleo, wo ich ja auch schon mehrmals Werbung dafür gemacht habe.
Alles
ich
klar.
kann immer noch mich nur wiederholen und sagen, guckt euch das an.
Also das habe ich tatsächlich schon in, wie heißt das, wenn man bei Netflix das in seinem Dingens abspeichert, also da liegt es bei mir schon rum. Will ich
auf die Wunschliste gesetzt. Auf der Wunschliste.
Ja, will ich gucken Liste, genau.
Auf der will ich gucken Liste, hör mal.
Auf die will ich gucken.
Ich kümmere mich vielleicht in meinem Urlaub mal drum, weil du hast es ja wirklich sehr gut angepriesen und du bist auch beharrlich geblieben, also hast du alles gegeben und dann möchte ich das auch honorieren.
Ja, und ich fand zwischendurch, dass es mal so eine kurze Länge bekommen hat. Und aber die letzte Folge, die wir jetzt gesehen haben, einfach, es gibt quasi mittendrin so eine Folge, wo ein großer Teil der Vorgeschichte der Hauptperson erzählt wird. Und wie sie das filmisch machen, ist so dermaßen beeindruckend. Also schon alleine für diese einzelne Folge und wie die auch kulissentechnisch gemacht ist, ist ein Kunstwerk. Ganz toll.
Sehr, sehr schön.
Bei ein bisschen Längen habe ich schon gedacht, jetzt mach's nicht kaputt, aber dann hast du es ja wieder. Nee. Hast du ja wieder mit Werbung.
Es ist ziemlich gut. Wirklich. Ja, sehr schön. Was haben wir denn heute noch so zu erzählen? Michael, ich glaube, du warst noch nicht dran.
Ja, pass auf. Ne? Doch, ich kann mich ja, kann ja anschließen an das, was ich dir eben als Tipp gegeben habe, wo ich gesagt habe, guck doch mal alte Shows. Ich habe alte Shows geguckt und deshalb, ich würde ja gerne jetzt mit euch machen, dass wir quasi den, passt auch gut zu einem Staffelfinale, den TV-Held XXL machen. Also auch nicht nur den der Woche, sondern den Ever sozusagen. Ever. Jedenfalls in der Kategorie Ever. Ever. Also ich schlage vor, wir müssen es mit irgendwelchen Regeln begrenzen. Gesucht ist der beste Show-Gastgeber respektive Gastgeberin aller Zeiten. So, und weil ich gedacht habe, das mache ich mal, habe ich dann angefangen, ich mache mal eine Kernliste mit, also erstmal muss man eine sagen, Show, ja genau, die Show interpretiere ich schon so, wie soll ich sagen, Halle oder großes Studio und weiß ich nicht, dauert schon anderthalb Stunden, also nicht irgendwie das 20-Minuten-Quiz so weg, ne? Also schon Show, Abendshow. Also, ja, also
zählt Barbara Salisch als Gastgeberin?
Nee, eben nicht. Genau das meine ich. Das ist für mich keine Show. Also eine richtige Show. Weil sonst, ne, wenn du alle Moderatoren, TV-Moderatoren da reinnimmst, dann ist es zu viel. Ich finde schon Show. Und dann aller Zeiten macht es eben auch schwierig. Und dann habe ich angefangen aufzuschreiben. Und dann habe ich gedacht, die muss ich auch, ob mir das nur gefällt oder nicht. Und die muss ich auch, ob mir es gefällt oder nicht. So, und ich kann euch jetzt nur warnen. Ich würde es gerne einmal kurz mit euch durchgehen. Ich kann euch aber nur warnen. Ich glaube, es sind 24 Namen, die da stehen.
Ich glaube, das kriegen wir hin. Geh's mal durch. Ich muss aber sagen, ich bin da wahrscheinlich gar nicht so gut, weil ich wirklich kein Showgucker bin. Vielleicht bin ich jetzt überrascht, weil ich dann doch vieles schon gesehen habe und das immer gar nicht so als Show identifiziert habe. Ich freue mich auf die Shortlist oder Longlist eher.
Ich kann sagen, Shortlist ist jetzt ein in diesem Fall dehnbarer Begriff. Ihr könnt natürlich auch eigene Sachen einbringen, aber wichtig finde ich, dass am Ende also maximal 3 Namen jeder. Ja, in der Ever. Weil man muss sich schon festlegen, finde ich. Gut, bei mir auf der Liste steht Wim Tölke. Erinnert ihr euch an Wim Tölke? Wim Tölke, der große Preis. Das ist bei mir eben tatsächlich donnerstags kam, und dann nehme ich den nächsten Namen gleich mit. Entweder der große Preis oder Dalli Dalli. Hans Rosenthal, ZDF 19.30 Uhr Shows, weil die hat man da schon um 19.30 Uhr bis 21 Uhr gemacht, weil man die Leute ja früher ins Bett mussten, weil ja nächsten Tag noch ein Arbeitstag war.
Und Entschuldigung, Domi guckt gerade so wie, wir werden am Ende 3 Namen da stehen haben, weil wir wahrscheinlich von deiner Liste nur 3 Leute überhaupt kennen.
Nee, keine Sorge, die Alten vielleicht nicht. Also Wim Tölke, der große Preis, war wirklich eine Instanz. Den mochte man noch nicht, hat auch übrigens das aktuelle Sportstudio moderiert und manchmal sich aber auch peinlichen Dingen und Moderationen hingegeben, weil er immer ganz fürchterlich lustig sein wollte, als es um Frauenfußball ging. Das wird bis heute gerne überall dazu eingespielt. Gut, dann Lufanburg hatten wir schon, der goldene Schuss, genau. Hans Rosenthal, schon eine Legende mit Dalli Dalli, wird ja nun auch immer wieder neu aufleben gelassen und so. Ich bin auch gleich von den ganz alten Sachen weg, aber Hans-Joachim Kuhlenkampf, einer wird gewinnen, vielleicht eine der legendärsten Shows, die es jemals im deutschen Fernsehen gab. Frank Elstner, ich glaube, der muss auf so eine Liste, das hilft alles nicht. Thomas Gottschalk, finde ich, muss auf so eine Liste.
Ich habe letztens Thomas Gottschalk gesehen, in der Friedrichstraße.
Echt?
Ach. Mhm. Ach, mit Mai Krüger ist er durch die Friedrichstraße flaniert.
Mit Mai Krüger? Die Supernasen.
Die Supernasen zusammen in der Friedrichstraße.
Danke, super in der Friedrichstraße. Genau. Die Supernasen in der Friedrichstraße ist doch schon alleine auch so ein Film. Stefan Raab. Mai Krüger könnte man übrigens auch daneben, 5 gegen Willi, also so ist es ja nicht, aber gut, man muss ja auch irgendwie ein bisschen was aussortieren, finde ich. Stefan Raab, dann habe ich, ich habe Joko und Klaas da drauf. Ich habe Carmen Nebel, Karl Moik. Ich will einfach mal sagen, also ich würde Andy Borg nicht draufnehmen, weil ich Karl Moik dann irgendwie prägender finde für das Volksmusikgenre. Peter Alexander. der jedenfalls in meiner Großelterngeneration vermutlich der größte Held ever ist. Florian Silbereisen, kommt man euch drum rum, den da, glaube ich, drauf zu schreiben.
Habe ich euch mal erzählt, dass ich Peter Alexander, wenn ich den Namen höre, immer erst an Alexander Markus denke und dann denke, ach nein, das ist ja jemand anders?
Nein,
Alexander Markus ist der mit dem Papaya-Song, aber das wisst ihr
bestimmt. Ah, ja, verstehe. Bei Peter Alexander fällt mir noch ein Harald Juhnke, der ja auch Shows moderiert hat. Florian Silbereisen, habe ich schon gesagt. Ja. Es geht ein bisschen wild durcheinander, ja. Es ist einfach so eine wilde Assoziation. Janine Michaelsen.
Als Dompteurin, ja.
Ja. Günther Jauch, der zumindest mit seinen Menschenshows auch richtige Shows moderiert hat, sonst allerdings nicht so viel. Das ist nicht so sein Genre. Barbara Schöneberger, Ulla Kock am Brink.
Mhm.
Linda de Mol.
Selbstverständlich.
Ich schreibe, wenn wir schon in Holland sind, dann fällt mir Rudi Carrell. Das geht nicht anders. Dann auch schon vorhin erwähnt, Dietmar Schönherr und Vivi Bach. Mit einer ziemlich legendären Show, Flo, wirklich, wenn du in Sachen wünschst dir was. Es gab eine Show, wo sie getestet haben, was passiert, wenn man den Menschen in einen Pool mit ihrem Auto versenkt. Und die kriegten dann vorher erklärt, dass sie dann ja die Fenster hochmachen und dann so und so rausschwimmen. Und das klappt aber alles nicht. Und das war ein Riesenskandal damals. Und diese Sachen kannst du alles nachgucken. Herrlich. Also, das ist ganz schlimm, war das natürlich. So, dann habe ich noch, wenn es um große Show geht, das ist mir auch Jörg Pilawa und Johannes B. Kerner. Ich meine, die moderieren im Moment heute ja eigentlich irgendwie alles weg, was es da so wegzumoderieren gibt. Mhm. Und dann ist mir noch von damals noch ein ganz alter Name, Peter Frankenfeld. Musik ist Trumpf.
Musik ist Trumpf.
Auch noch ein großer Name. Das waren jetzt, ich glaube, wirklich 24 Namen.
Dann habe ich noch einen Namen, der mir jetzt auch gar nicht so zusagt, aber den man dann, glaube ich, in der Reihe auch nennen muss, und zwar Andrea Kiewel. Ich glaube, wenn wir Pilawa und Kerner nennen, müssen wir auch Andrea Kiewel nennen, weil das ist für mich, glaube ich, ein und dieselbe Person, nur halt drei verschiedene.
Wobei, hat die so richtig Shows gemacht? Also klar, es gibt den Fernsehgarten, das ist, aber irgendwie.
Ja, also nur weil der
so eine Abendshow oder so?
Nein. Also sie macht ja jedes Jahr mit Kerner das Silvester-Ding. Mhm. Und halt, ich finde jetzt nicht, dass der. Ich möchte niemandem zu nahe treten, aber der Fernsehgarten ist halt, wie Wetten, das nur tagsüber. Und von daher würde ich da schon sagen, dass es. Das ist als Show zählt nur, also ist ja nur zur falschen Tageszeit, ansonsten.
Ja, alles gut. Darf rauf. So sind wir ja gar nicht.
Ich nehme sie trotzdem nicht unter meine Top 3, aber wo ich Kerner und Pilawa gehört habe, wollte ich sie mit drauf haben auf der Liste.
So, dann finde ich, also es können auch noch weitere drauf, ja, ihr könnt auch gleich überraschen, aber dann schlage ich vor, wir machen das Verfahren so, dass wir alle unseren Platz 3 reihum sagen, unseren Platz 2 und unseren Platz 1. Das können alle noch eine Sekunde überlegen.
Ich habe noch kurz eine Rückfrage zu deiner Liste. Du hast ja Thomas Gottschalk genannt. Meinst du Thomas Gottschalk als Gastgeber von Wetten, dass? Oder meinst du Thomas Gottschalk als Gastgeber von Die Passion? Nein, die Frage war nicht ernst gemeint. Ist okay, mach einfach Frage, weiter.
Gut. Selbst da war er ja noch das Highlight für mich, übrigens.
Nein, das Highlight war Walter und Joe Gerner im Gefängniswagen.
Ja, also ich finde es übrigens, also auch nach längerem Überlegen, das ist das Schöne an dem Ganzen, annähernd unmöglich, das zu machen. Also es gibt, weiß ich nicht, und das ist vermutlich ungefähr ein Drittel der Leute, die ich völlig problemlos auf der Stelle aussortieren kann. Aber dann gibt es auch ein Drittel, die es für mich eigentlich fast alle verdient hätten, in die Top 3 zu kommen.
Ja, bei mir gibt's halt ein Drittel, die ich aussortiere, weil ich einfach nichts zu ihnen sagen kann.
Ja, es macht ja einfacher dann vielleicht auch.
Das macht es wirklich einfacher. Wobei dann halt aller Zeiten aus meiner Sicht dann, glaube ich, ja einfach dann auch nicht ganz repräsentativ ist, weil ich einfach.
Stimmt.
Dann, also, aber dann ist das halt etwas subjektiver und nicht aller Zeiten, sondern aller Zeiten ab.
Ja, man kann halt auch nur von dem ausgehen, was man gesehen hat. Ne? Also ich mir natürlich weiß ich auch, dass jetzt Hans Rosenthal ein großartiger Showmaster war. Und von Peter Frankenfeld haben wir auch schon Dinge in der Theatergruppe, in der ich war, nachgespielt von seinen legendären Sketchen und so. Mhm. Aber ich kann es halt irgendwie schlecht beurteilen und erst recht vergleichen mit den anderen Dingen, die wir so hatten. Deswegen greift doch da einfach jeder auf seinen persönlichen Erfahrungsschatz.
Das. Ja, ich meine, ist doch sowieso, was ist doch, wie, was die Besten, wird ja immer subjektiv bleiben und soll ja auch so sein und von daher drauf gepfiffen. Natürlich kann man nur das, was man irgendwie kennt. Und dann kann sich ja vielleicht von dem, was die anderen haben, wenn man es noch nie reingeguckt hat, vielleicht kann man sich ja mal was angucken. Darum geht es ja vielleicht auch.
Genau. Das ist wie auf Instagram, wo sich die Ronaldo- und Messi-Fanboys total die ganze Zeit zerfetzen und den anderen immer total schlecht reden, weil der andere, nur der eine gut ist und der andere es nicht sein kann, weil der andere gut ist. Das liebe ich.
Und siehst du, und dann grätscht jemand rein und sagt, und in Wahrheit ist Pelé der Größte aller Zeiten.
So. Das passiert in solchen Diskussionen wirklich immer und dann denke ich mir, halt, was ist los mit euch? Du kannst das halt einfach nicht vergleichen und das sind alles einfach sehr, sehr gute Fußballer gewesen und sind es noch, aber ja, wunderbar. Ich liebe sowas.
Ja, also Platz 3, wer fängt an? Ich weiß es selber nicht so genau.
Bei mir ist Platz 3, ich mach's halt schnell, ist Günther Jauch. Ich bin mit ihm aufgewachsen, ich finde den hervorragend. Ich habe den auch schon als Fußballkommentator gehabt, da fand ich ihn gut, hat natürlich mit Showmaster nichts zu tun, aber ich mag einfach seine Art und nehme ihn deshalb auch als Top 3 Showmaster.
Ja, das ist, aber du hast die Begründung genau genannt zu Günther Jauch, weshalb ich ihn tatsächlich nicht drin habe. Das Faszinierende an Günther Jauch ist ja, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, dass du repräsentative Umfrage, wenn wir diese Namen alle in eine repräsentative Umfrage geben würden und würden sagen, wer ist der beste Showgastgeber aller Zeiten, ich würde 3 Monatsgehälter darauf verwetten, dass Günther Jauch gewinnt, weil Günther Jauch gewinnt jede Abstimmung, jede. ich finde Günther Jauch, um nicht missverstanden zu werden, großartig. Ich finde, er ist kein Showgastgeber. Das ist er nicht. Er ist irgendwie, hat mit dieser Menschen-Jahresshow, die er ja auch nicht mehr macht, letztlich auch nur ein Extended Stern-TV gemacht. Also letztlich ein journalistisches Format im weitesten Sinne. Und von daher habe ich ihn tatsächlich nicht drin. Finde aber auch nicht schlimm, wenn man ihn drin hat.
Ich habe ihn auch nicht drin. Soll ich mal Platz 3 sagen?
Sag mal.
Bei mir ist Platz 3 Thomas Gottschalk.
Bin ich jetzt ein bisschen froh.
Ich meine, er ist trotzdem irgendwie einer der ganz Großen, zumindest so in meiner Assoziation und vor allem in meiner Gedanken- und Erinnerungswelt, weil ja Wetten, dass, also zumindest für mich persönlich, so dieses ganz klassische Bild ist von dem Fernsehlagerfeuer und von diesem, man zieht sich einen Schlafanzug an und setzt sich mit einer Schüssel Pombeeren am Samstagabend vors Fernsehgerät. So, es gibt aber eine Sache, die mir so, wenn ich mir das rückblickend anschaue, bei Thomas Gottschalk immer nicht so richtig gefallen hat, nämlich, dass er selber immer so eine große Figur war. Also natürlich hat er auch seinen Platz und seinen Gästen und den Wettkandidaten immer den Platz eingeräumt, den sie brauchten, aber trotzdem drehte sich bei Wetten, dass immer ein ganz großer Teil auch um Thomas Gottschalk selbst. Und ich finde, das ist natürlich was ihn ausmacht und das ist auch eine gute Qualität, wenn der Fokus selber auf dem Showmaster liegt, aber eigentlich ist ein guter Showmaster oder ein guter Gastgeber auch jemand, der sich selber in den entsprechenden Momenten zurücknehmen kann. Und das hat bei Wetten, dass, finde ich, nicht so richtig stattgefunden. Deswegen nur Platz 3.
Ja, ich habe eben schon reingeblökt, dass ich froh bin darum, weil ich habe ihn nicht drin und ich finde, er gehört zwingend rein. Tatsächlich, und das eint uns auch als Kinder, weil er eben so ewig da war, dass auch wenn wir lebensaltermäßig alle paar Jahre auseinander sind, er für uns alle, glaube ich, noch prägend war und das so stattgehört. Das, was du als abendliches Lagerfeuer-Dingens und Sofa und Zusammenkommen und so beschrieben hast, das gab es ja vorher, glaube ich, dann auch noch mehr. Wir hatten das, hat das noch so ein bisschen fast bis ins Heute rüber gerettet und deshalb gab es dann da auch entsprechende Vorbilder. Aber ich gebe dir mit allem recht, auch Gottschalk hat sich gern selbst in den Muss, gehört vielleicht aber tatsächlich dazu.
Ja, das finde ich schon, weil es ist auch so der einzige von den ganzen, ich sag mal vorsichtig, Alten oder Älteren, mit dem, glaube ich, auch die jüngere Generation, also unsere Generation, noch was anfangen kann. Weil ich glaube, dann bei Frank Elsner vielleicht noch mit, aber dann ist auch schon so die Grenze erreicht. Also so aus meiner Perspektive. Ne? So, wer ist dein Platz 3? Jetzt sind wir gespannt.
Mein Platz 3, ich wollte eigentlich bescheißen, mache ich jetzt aber nicht. Ich wollte insofern bescheißen, dass ich da 2 drauf setze, weil sie beide aus Holland kommen. Mache ich aber nicht. Mein Platz 3 ist Linda de Mol. Und ich begründe es ganz einfach, gar nicht so sehr, weil ich ihre Fähigkeiten als Moderatorin so über alle Maßen großartig finde, sondern einfach, weil sie in erster Linie mit diesem einen Format, in diesem Traumhochzeitsformat, geschafft hat, mich vom Fernseher zum Heulen zu bringen. Also ja, diese Rührung, und da, wenn ich dann überlege, was gab es für Shows, bei denen das passiert ist, gibt es halt noch die eine, die Überraschung so lastig überraschend, ich weiß gar nicht, wie die hieß, mit Rudi Carrell. Deshalb, ja, der ist so die 3B bei mir, weil da das Gleiche gilt, aber bei Linda de Mol und der Traumhochzeit ist es halt irgendwie noch mehr passiert und deshalb für mich auf jeden Fall verdient ein Platz auf dem Treppchen. Okay, dann Platz 2.
Soll ich da mal kurz anfangen?
Oder bitte,
weil, ja. Das schließt sich wunderbar an, weil bei mir ist Linda de Mol nämlich auf Platz 2. Und zwar, du hast Teile der Begründung schon genannt, also natürlich Traumhochzeit ist legendär, auch da, Traumhochzeit ist so eine Show, die ich in meiner Kindheit noch gesehen und miterlebt habe und fand die auch immer ganz toll, ich hatte vor allem immer meinen Spaß an diesem Spiel mit der Sektpyramide, wenn ihr euch erinnert, wo die ja, Gläser rausziehen mussten, aber unabhängig davon, ich meine, ich war damals natürlich noch zu klein, um, sagen wir mal, vorm Fernseher zu sitzen und zu heulen, wenn jetzt ein Paar heiratet. Aber trotzdem habe ich in sehr schöner Erinnerung, ich formuliere es mal so, dass Linda de Mol immer in der Lage war, sich auf Emotionen einzulassen und die entsprechend weiter zu transportieren. Und das sage ich mal nicht nur für Traumhochzeit, denn wir wollen ja nicht das ebenfalls sehr große Format vergessen, das sie auch moderiert hat, nämlich den Domino Day, Leute. Ja. Und wie sie da jedes Mal wirklich offen und ehrlich gelitten hat mit den Aufbauern und mit den Organisatoren und mit den Leuten, die das gemacht haben. Also da merkte man, dass sie da wirklich einfach mit Herzblut bei der Sache war. Und mein Hauptargument, das ich überlegt habe, sie auf Platz 2 zu machen, ist das folgende. Bei allen Dingen, die in der letzten Zeit oder in den letzten Monaten oder schon im letzten Jahr wiederkamen im Rahmen dieser sogenannten Retrowelle, ne? Egal was das für Shows waren, ob das Geh aufs Ganze war oder was kam noch alles am laufenden Band, sollte doch wiederkommen, oder? Bringe ich das jetzt durcheinander? Nee, keine Ahnung. Das
bringst du, glaube ich, durcheinander.
Ja, jetzt ist die Saalisch wieder da und so. Also bei allen Formaten, die in der letzten Zeit wiederkamen und die wieder aus der Kiste geholt wurden, saß ich jedes Mal da und mein erster Gedanke war, hoffentlich kommt die Traumhochzeit bald zurück. Ja. Und dass ich diesen Gedanken habe, bringe ich vor allem auch mit Linda de Mol in Verbindung. Und deswegen ist sie bei mir definitiv auf Platz 2.
Da bin ich bei dir. Sehr schön.
Der Preis ist heiß, war es übrigens, glaube ich.
Ja, der das Preis, läuft ja auch schon wieder.
Das ist schon wieder zurück.
Das meine ich nicht mit, am mit laufenden Band, das war mit Rudi Carrell. Ja, genau.
Harry Weinfurt. War auch interessant, Harry Weinfurt steht bei mir nicht auf der Liste, sondern, Micha, ich weiß gar nicht, ob du sie als Duo vorgesehen hast, ich würde aber sie nur als Duo aufschreiben wollen, Joko und Klaas, tatsächlich, weil, also es ist halt nur eine 45 Minuten Late Night gewesen, Zirkus Halligalli, aber gerade auch mit ihren Duellen um die Welt und allem möglichen anderen, was dann in diesem Kosmos stattgefunden hat, haben sie mich in meinem Fernsehalltag, der ja tatsächlich auch erst relativ spät begonnen hat. Ich habe ja irgendwie so mit 14, 15 erst so richtig Fernsehgucken angefangen. Schon geprägt, würde ich sagen. Deshalb sind sie bei mir auf Platz 2.
Das kommt sehr überraschend. Dann kann ich mit einer echten Überraschung auf Platz 2 auch aufwarten. Da stehen bei mir Joko und Klaas. tatsächlich ist das so. Weil es ist tatsächlich so, dass wenn ich jetzt eben, wie lange machen die das schon? Ich habe jetzt irgendwie das Gefühl, irgendwie die letzte Dekade meines Fernsehverhaltens wirklich geprägt haben, wenn man Zirkus Halligalli dazu rechnet, aber dann eben auch mit ihren Showformaten. Ich habe das hier schon häufiger gesagt, dass für mich wer steht mir die Show auch in Sachen Quiz, aber das vor allen Dingen das Duell um die Welt auch in der Art und Weise, wie es produziert ist, aber auch vom schlichten Unterhaltungsfaktor wirklich zum Besten gehört. Und ich tatsächlich, und da gibt es nicht mehr viel, es zu den Dingen gehört, wo ich wirklich auch mal vormittags, mittags schon denke, es wird heute ein schöner Tag, heute Abend kann ich das im Fernsehen gucken. Da gibt es echt nicht mehr viele Sachen. Und das bei dem ist das bei mir so. Und dazu haben die beiden einen großen Anteil. Und dazu gehört für mich eben auch, dass dieser schöne alte Spruch, in Unterhaltung steckt Haltung drin, was sie mit ihren 15 Minuten Gewinnen machen, was sie generell an Haltung transportieren, ist in der Zeit heute zu verschiedensten Themen angefangen, von Flüchtlingen über Corona, über weiß ich nicht, was sie da noch thematisiert haben oder was in jeder Hinsicht, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und das gehört, ist für mich auch ein Teil dessen. Deshalb bei mir die beiden auch auf Platz 2. Dann, jetzt spielen wir erneut den nicht vorhandenen Trommelwirbel ein. Kommen wir zu Platz 1. Jetzt bin ich echt gespannt, wer bei euch vorne ist. Wer fängt an?
Domi, schieß los. Ich kann anfangen. Es ist bei mir Stefan Raab. Also in der Phase, wo ich angefangen habe mit Fernsehen, und ich habe ihn eigentlich nur vor Joko und Klaas, weil er für mich mehr Show, also mehr klassischer Showmaster ist, als Joko und Klaas es für mich sind. Allein was er auf die Beine gestellt hat, ist überragend, ehrlich gesagt. Und das ist jetzt nicht nur TV Total, sondern das ist eben auch seine ganzen anderen Shows. Man kann davon halten, was man will, dass Autos im Kreis fahren und sich crashen, aber dass er das so auf die Beine gestellt hat, was er alles auf, und dann halt noch die ganzen ESC-Nummern dazu, das ist insgesamt ein Gesamtpaket, was zumindest zu meinen Lebzeiten niemand anders bieten konnte, und deshalb ist er bei mir auf Platz 1.
Spannend. Ja, bei mir nicht.
Bei mir auch.
Wobei ich kann das komplett nachvollziehen. Also der ist letztlich eben nicht nur als Moderator, sondern eben auch letztlich als Ideengeber und Produzent, ja, und auch als Vermarkter dieser Sachen einfach ein Genie. Das ist so. Und das verbunden mit einem Musiktalent, was ich ja immer sehr bewundere, wenn man das dann noch so auf Tasche hat. Und deshalb ist es ja auch nicht selbstverständlich, dass er irgendwie die Suche nach einem ESC-Kandidaten übernimmt und ab dem Moment funktioniert es. Ja, dann sagt man immer, ja, die mochten die Deutschen in Europa noch nie, daran liegt es. Ja, aber wenn Herr Raab die Kandidaten gestellt, sind sie Platz 8 oder besser geworden. Seitdem wir es nicht mehr so machen, wären wir wieder Letzter. Ne? Ja, ist doch herrlich.
Verrückt.
Ja, spannend. Flo.
Ja, mein Platz 1 ist jetzt wahrscheinlich wahnsinnig überraschend, denn ich habe auf Platz 1 Joko und Klaas. Nee, und ich möchte es sogar noch ein Stück weit einschränken und sagen, ich sage natürlich Joko und Klaas, weil irgendwie gehören sie zusammen und ihr habt ja die vielen Argumente schon gesagt. Vor allem finde ich immer bemerkenswert, wenn sie denn Sendezeit gewinnen, was sie damit machen, wie sie uns irgendwie in Duell um die Welt, in also wirklich fremde Welten entführen und uns jedes Mal vor die Frage stellen, irgendwie würden wir uns in diese Situation auch begeben. Zirkus Halligalli war außergewöhnlich, ohne Frage. Aber ich möchte trotzdem noch einen Schritt weitergehen und sagen, der beste Showmaster der Welt ist für mich Joko Winterscheid. Und das Hauptargument dafür ist für mich, und darüber habe ich auch schon mal einen Text geschrieben, wer stiehlt mir die Show? Denn das, was ich bei Thomas Gottschalk gesagt habe, ich erwarte von einem guten Showmaster, / Gastgeber, dass er in der Lage ist, sich selbst in den entscheidenden Momenten ein Stück zurückzunehmen und seinen Gästen, Kandidaten, wie auch immer, den Platz zu geben und sie ins Rampenlicht zu stellen, so wie sie das brauchen. Und das ist ja aus meiner Sicht eigentlich ein wichtiger, wenn nicht sogar der wichtigste Bestandteil von dem Konzept von Wer steht mir die Show? Weil letztlich ist ja, wenn Joko diese Show hat und sie nicht verliert an jemanden und er sie moderiert, ist das, was wir sehen, in den meisten Fällen das absolute Standardprogramm. Die absolute Langeweile-Version sozusagen, die natürlich auch schön ist, aber die trotzdem das Basiskonzept ist. Und wenn dann jemand diese Show gewinnt und die moderieren darf, wird einfach so dermaßen viel Energie aufgewendet, um die Leute glänzen zu lassen, um ein Konzept zu entwerfen, um eine Show auf die Mattscheibe zu bringen, die einfach 1000-mal besser ist als das, was Joko Winterscheid in der Standardversion bietet. Und das finde ich bemerkenswert, dass er quasi eine Show macht, in der er selbst der Gastgeber ist, in der aber irgendwie dann doch alle darauf hoffen, dass jemand gewinnt und ihm die Show abnimmt, weil alle eigentlich nur sehen wollen, wie sind seine Gastgeber, wenn sie moderieren. Und das finde ich, also ganz ehrlich, so viel Zurückhaltung in dieser Form habe ich noch in keiner anderen Show von einem Showmaster gesehen. Das finde ich bemerkenswert und deswegen ist er bei mir auf Platz 1.
Sehr gut. Ja, wir hatten ja nun beide auf Platz 2, von daher wundert es nicht, dass wir das, glaube ich, beide auch nachvollziehen können, dass man sie auch auf Platz 1 setzen kann. Ich habe natürlich jetzt meinerseits mit voller Absicht etwas auf jemanden auf Platz 1 genommen, der selbstverständlich andere Generation ist. Da kann ich aber zu 100% hinterstehen. Also mein Platz 1 ist Hans-Joachim Kulenkampff, weil das ist bei mir tatsächlich auch noch Kindheitserinnerung. Da habe ich seine große Show EWG, einer wird gewinnen, regelmäßig gesehen. Ohne Hans-Joachim Kulenkampff würde es, glaube ich, im deutschen Fernsehen sowas wie ein Stand-up am Anfang der Show nicht geben. Da war er der Erste, der es gemacht hat. Und ich behaupte bis heute, er ist der Beste diesbezüglich. Also da kann ich nur sagen, das ist besser als ein Stefan Raab oder auch ein Glashäufer-Umlauf in Late Night Berlin gemacht hat, weil sehr sophisticated, gut auch in anderen Zeiten. Und weil die Zeiten so anders waren und Samstagabend schon heilig war, hat er ja auch regelmäßig mit dem, was er da gesagt hat oder nur andeutungsweise gesagt hat, dann für Riesenskandale gesorgt. Er war nur noch ein bekennender Sozialdemokrat, zumindest SPD-Unterstützer. Ich weiß nicht, ob er Mitglied der Partei war, weiß ich nicht. Aber hat entsprechend sich auch mal kritische Sachen zu sagen getraut, hat gegen Ronald Reagan geschossen auf das Heftigste. Und es gab jeden Tag, nach jeder Sendung eigentlich am nächsten Tag in ja, bestimmten Zeitungen ein Riesentheater dazu. Allein, dass mir auch sehr sympathisch ist. Ich finde ihn rhetorisch brillant. Ich finde, dass, da gebe ich dir recht, Flo, das gehört für mich auch dazu, wie er auf der einen Seite gegen prominente Menschen ausgeteilt hat, so respektvoll hat er all die Kandidaten, die da ja aus ganz Europa kamen, behandelt hat, auch wenn die mal nicht so perfekt Deutsch sprachen. Das ist immer herrlich, das zurechtgebügelt, einfach die Leute gut aussehen lassen. Und ich bin letztlich dann bei Thomas Gottschalk, der auch mal gefragt worden ist, wer seiner Meinung nach der Größte aller Zeiten ist. Und er bezeichnet Kuhlenkampf als sein großes Vorbild und als den fraglos Größten, den wir jemals hatten. Und ja, in meiner Erinnerung ist das so. Leider viel zu früh gestorben. Ein super Typ. Auch da wieder, Flo, wenn du nichts zu tun hast, guck dir mal was an. Das ist gut, natürlich alles wieder, muss man übersetzen, von der Zeit her und so. Aber guter Typ.
Ich sehe auf Wikipedia gerade, dass Kuli sein Spitzname gewesen ist. Kuli. Hat man das so gesagt, ja? Oder ist das nur im Wikipedia so eine Übertreibung? Das hat niemand wirklich gesagt.
Doch. Das hat die Menschheit schon gesagt. Und der hat ja auch als Schauspieler war ja auch unterwegs. Also diese Filme sind zum Teil ganz schlimm, aber das ist eben die Zeit der schlimmen Filme. Ne? Und ja, von daher.
Gut. Das merke ich mir. Welche Jahre nennt man jetzt nochmal genau die Zeit der schlimmen Filme?
Weiß ich nicht. Die auf jeden Fall, wo wir auch über wo es parallel die Softporno-Ära gab und wir schon über schlimme Titel gesprochen haben.
Also die mit der Lederhose.
Genau, das Jodeln und so.
Mir ist auch gerade noch aufgefallen, dass wir Stefan Ross vergessen haben.
Ja, also hatte ich aber hingeschrieben.
Wenn du ihn natürlich mit auf deiner Liste gehabt hättest, dann hätte ich natürlich den auf Platz 1 gesetzt.
Natürlich.
Aber nur auf der Liste der besten Trompeter.
Ja. Ja. Und in der Hitliste der Trompetenspielenden Showmaster ist er ganz vorne.
Das belegt der Platz 1,
2 und 3. Ist er bestimmt in der Top 5, ja.
Und wen ich auch trotzdem nochmal lobend erwähnen möchte, ist Mareike Amado. Kennt ihr die noch?
Ja.
Gut. Ich merke schon.
Nee, aber wo wir als alle Joko und Klaas so lobend erwähnt haben, ich habe es schon mal gesagt, Janine Michaelsen ist halt die absolute Dompteurin, wie sie durch eine Show mit Joko und Klaas immer wieder führt und das halt nicht ins absolute Chaos münden lässt, ist eine absolute Leistung, die, wenn wir Joko und Klaas jetzt alle in unseren Top 3 haben, zumindest mal am Rand mit dem Sonderpreis auszeichnen sollten.
Ja.
Sonderpreis für die beste Schadensbegrenzung geht an Janine Michaelsen.
So ist das. Und als tapferste vielleicht.
Als tapferste,
genau. Gut, ja, haben wir doch ein schönes TV-Held der Woche XXL hingekriegt.
Ja, das denke ich so. Wir können auch noch einen Sonderpreis verleihen, und zwar an Domi für die besten Ansagen der Dinge, die unsere Hörerinnen und Hörer noch wissen müssen über uns, weil du machst es immer so schön. Erzähl mal.
Dann mache ich das gerne. Natürlich können unsere Hörerinnen und Hörer uns überall hören, wo es Podcasts gibt. Das machen sie bestimmt auch schon. Aber sie können uns bei Spotify bewerten, indem sie uns 5 Sterne vergeben, die Glocke dort aktivieren und uns folgen. Auf Apple Podcasts können sie uns Rezensionen schreiben und unsere Hörerinnen und Hörer dürfen uns natürlich auch kontaktieren. Und das geht am besten per E-Mail an ichglotztv@berlinerverlag.com oder über die Social Media Kanäle Instagram, Facebook oder Twitter, dort heißen wir einfach Berliner Kurier.
Weil wie du das immer so schön machst.
Ich kann sagen, ich habe auch gerade sehr geweint. Ja. So, und damit sind wir jetzt alle urlaubsreif, oder?
Wir sind alle urlaubsreif. Ich fange an mit dem Urlaub.
Ja,
und dann zum Ende unserer
klappen wir alle der Reihe nach um. Deshalb machen wir auch mit diesem Podcast jetzt ein bisschen Urlaub. Haben wir uns verdient. Verstehen bestimmt auch alle.
Das verstehen alle. Bestimmt. Und wir haben ja auch Sachen, die wir im Urlaub machen wollen. Flo hat sich ja schon Infos geholt, was er machen kann. Was machst du denn im Urlaub?
Also ich fahre ja an die Ostsee, aber ich habe gehört, dass du in Berlin bleibst. Deswegen ist die Frage doch eher, was machst denn du im Urlaub?
Ich glotz TV.
Ich glotz TV, der Fernsehpodcast des Berliner Kurier.